Nett hier. Aber waren Sie schon mal auf der Baden-Württemberg? So, also Baden-Württemberg heißt die deutsche Fregatte auf Mission im Indopazifik. Dabei durchfährt sie auch eine Meerenge zwischen China und Taiwan. Warum schickt Deutschland ein Kriegsschiff dorthin? Jennifer Johnston aus dem ARD-Studio Singapur war 4 Tage lang mit an Bord dieser Fregatte und erzählt uns von einer riskanten Schifffahrt, von gerammten Fischerbooten und dem großen Streit um die Vorherrschaft in der Welt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 14. November. Hallo Jennifer.
Hallo Viktoria. Ich war 4 Nächte an Bord. An Bord gegangen bin ich in Jakarta, mitten in einem düsteren Containerhafen, mitten in der Nacht. Und dann am nächsten Morgen sind wir ganz früh abgelegt Richtung Singapur. Und geweckt wurde ich da morgens erstmal um 6.30 Uhr mit einem ordentlichen Weckruf. Da ertönt dann durch die Lautsprecher in die Kammern erstmal ein bisschen Musik, so zum netten Aufwachen. Und dann ruft jemand: Reise, Reise, aufstehen. Und dann müssen alle aufstehen.
Reise, Reise, aufstehen.
Also damit ist sozusagen die gesamte Besatzung gemeint mit Reise. Das sind 120 Männer und Frauen, die da an Bord der Fregatte sind. Die Baden-Württemberg, das ist einfach ja ein graues, großes Schiff aus Stahl, wirkt daher sehr kalt, hat halt nicht dieses Warme eines Segelschiffes aus Holz oder so. Es ist einfach ein Kriegsschiff und dann sieht man auf dem Deck dann halt verschiedene Waffensysteme. Vorne zum Beispiel so eine große Bordkanone, mit dem das Schiff dann Seeziele treffen kann, aber auch Ziele an Land. An den Seiten gibt es so richtig schwere Maschinengewehre für sehr nahe Ziele, zum Beispiel bei einem Piratenangriff, ein Schiff, das ganz nah ans Schiff kommt. Und dann gibt es da auch Luftabwehrsysteme, Schnellboote, 2 Hubschrauber. Also diese Fregatte ist sehr gut ausgestattet und das modernste Kriegsschiff, das die deutsche Marine derzeit hat. Mitgefahren ist auch noch die Frankfurt am Main. Das ist ein Versorgungsschiff und das ist sozusagen dafür da, damit die Fregatte länger auf hoher See unterwegs sein kann, weil dieses Versorgungsschiff, das ist ja sowas wie ein Supermarkt, Tankstelle und Krankenhaus in einem. Also da können sogar auch Operationen dann auf hoher See durchgeführt werden. Ich war auch noch nie an Bord eines Kriegsschiffes vorher und habe auch gefragt, ach, wie bereite ich mich da vor, wie übernachte ich da dann eigentlich? Da hatte ich dann am Ende eine Kammer, die habe ich mir mit 2 anderen Soldatinnen geteilt. Das sind so Stockbetten, also Einzelkabinen gibt es da wirklich dann nur für die oberen Chefs. Und ich bin sehr viel Gänge gelaufen, sehr viel Treppen hoch und runter und habe auch wahnsinnig viele so Schotttore geöffnet, so Schleusentore. Das sind ganz schwere Griffe, die man immer hoch machen muss, dann wieder runter. Und man merkt auch jedes Mal so einen Druck auf den Ohren, weil im Schiff, da herrscht Überdruck. Zum Beispiel im Fall eines nuklearen Angriffs, dass sich da dann Schadstoffe nicht so schnell ausbreiten könnten. Und jedes Mal beim Öffnen dieser Türen, da bekommst du richtig Druck auf den Ohren, so wie wenn du fliegst oder Fahrstuhl fährst in einem Hochhaus.
Also das Schiff und die Besatzung sind auf sehr ernste Szenarien vorbereitet. Was ist denn eigentlich die Mission der Fregatte Baden-Württemberg? Wohin ging es dann?
Dann ging es mit hohem Tempo 25 Knoten Richtung Singapur, weil die Fregatte, also die Deutschen, verabredet waren mit der Singapurer Marine für eine gemeinsame U-Boot-Jagdübung. Und da habe ich dem Offizier Jason über die Schulter geschaut. Der ist 29, Brückenwachoffizier.
Das heißt, in Vertretung des Kommandanten erteile ich die Start- und Landeerlaubnis und führe, wenn es notwendig ist, auch Notlagen durch.
Bei dieser U-Boot-Jagdübung hat er dann die sogenannten Ausgucks ausgebildet. Das sind also junge Soldaten an Bord von diesem Schiff.
Hat einer von euch das U-Boot optisch?
Und die Singapurer sind mit einem U-Boot relativ nah, also schon ein paar Kilometer entfernt, an der Fregatte vorbeigefahren. Und diese Ausgucks standen dann mit Ferngläsern an der Reling und haben gesucht, finden sie irgendwo ein Zeichen von diesem U-Boot? Ein Rohr, ein Periskop, ein Radar, der da ausgefahren wird.
Damit Sie wissen, okay, welches Rohr ist wann draußen und wie sieht welches Rohr überhaupt auch aus.
weil die brauchen ja auch mal Praxiserfahrung. Und rauer See ist das halt gar nicht so einfach. Und so ein U-Boot ist wirklich sehr schwer zu sehen und einfach auch der gefährlichste Gegner für so eine Fregatte. Weshalb es einfach auch so wichtig ist, dass es solche Übungen gibt.
Ein U-Boot hat den Vorteil, dass es sich unter Wasser quasi versteckt. Und das U-Boot weiß immer schon viel früher, dass wir da sind, ohne dass wir wissen, dass das U-Boot da ist. Dementsprechend ist das immer ja, sehr viel Schwitzen und Hektik auf Brücke, wenn wir wissen, es ist ein U-Boot in der Nähe.
Warum macht denn die Bundeswehr diese Übungen mit einer U-Boot-Jagd? Warum ist das wichtig?
Also solche Übungen sind einfach besonders wichtig, um zu gucken, harmonisiert man, versteht man sich eigentlich untereinander beim möglichen Einsatz. Da geht es darum, Kommunikation zu testen, also Funksprüche, Morsezeichen.
Und wir erwidern das jetzt. Woran ist der Signal?
Da war ich dabei, da haben sie Morsezeichen mit den Indonesiern ausgetauscht und da hat man sich dann doch nicht so richtig verstanden, weil man offensichtlich dann doch andere Codes oder Zeichen benutzt.
Ja, wie gesagt, es ergibt keinen Sinn, dass er das schreibt.
Nein, gib ihm doch nicht.
Man schaut auch, passt die Technik zusammen? Also kann man sich gegenseitig betanken zum Beispiel? Wie landet man eigentlich den Hubschrauber auf dem Deck eines anderen? Weil das ist am Ende einfach wichtig, wenn man wirklich da einen Krisenkonfliktfall hat, dass man dann auch zusammenarbeiten kann und schon mal miteinander vertraut ist, sich kennengelernt hat. Und diese Übungen, die finden teilweise angekündigt statt, so wie im Fall mit den Singapurern. Da wissen alle Bescheid, dass das passiert. Aber es gibt auch ganz ungeplante Übungen wie Mann über Bord. Oder Feuer oder jetzt wird geschossen.
Ein Feuerstoß, lang 10 Sekunden Feuer.
Und dann kann das auch 3 Uhr nachts sein und dann müssen alle ganz schnell reagieren. Da benutzen sie mal dieses Wort Drill. Und das muss in wenigen Minuten passieren und eben ja auch im Schlaf sozusagen.
Schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Es geht um den Indo-Pazifik. Also das bezeichnet ja die Region zwischen oder in Indischem Ozean und Pazifik, eben einschließlich der Region Südostasien mit seinen ganzen Inselstaaten. Also dazu gehört Indonesien, Vietnam, die Philippinen. Warum ist dieses deutsche Kriegsschiff überhaupt in dieser Region unterwegs?
Das ist eine Mission der deutschen Marine im Indopazifik. Und gestartet hat die Anfang Mai und läuft jetzt noch bis Anfang Dezember, weil diese Region wahnsinnig wichtig für Deutschland ist. Und so richtig engagiert sich Deutschland da, seitdem die Indo-Pazifik-Leitlinien von der Bundesregierung verabschiedet wurden. Das war 2020.
Was steht da drin in diesen Indo-Pazifik-Richtlinien?
Da steht drin, dass Deutschland sichere, freie Handelswege sehr wichtig sind in dieser Region. Und sie sprechen immer wieder von dieser regelbasierten internationalen Ordnung. Das ist ein Begriff, der fällt wirklich ständig. Am Ende bedeutet der, dass sich alle Länder in der Region an die Spielregeln halten sollen. Und das ist auch ein indirekter Fingerzeig an China, die da die Regeln doch immer mal wieder austesten oder auch Grenzen überschreiten. Und in den Indo-Pazifik-Leitlinien steht auch, dass Deutschland mit mehr Ländern Partnerschaften eingehen will, also mit mehr Ländern auch im Indo-Pazifik. Das ist immer das Thema, sich zu diversifizieren, also eher weg von China, beziehungsweise auch mit anderen Partnern, sicherheitspolitische Partnerschaften, aber vor allem am Ende ja wirtschaftliche Partnerschaften einzugehen. Und Deutschland, die Marine, die soll da am Ende eben für Sicherheit und Stabilität sorgen, weil Deutschland ist sehr, sehr angewiesen auf sichere, freie Seewege, Handelswege, weil da ganz wichtige Wirtschaftswege durchgehen. Zum Beispiel 40% des deutschen Außenhandels außerhalb der EU, die fließen durch diese Region. Der Handel findet in der Region statt. Die Marine sagt da gerne No Shipping, No Shopping. Also kein Handel, kein Einkaufen im Supermarkt oder im Klamottengeschäft, weil die Sachen natürlich auch bei uns ankommen müssen. Und da ist diese Region einfach wirklich wahnsinnig wichtig und hat ganz viele Handelsrouten, die da durchgehen. Und es ist auch ein wichtiges Zeichen an die Partner vor Ort, die Deutschland da hat.
Deutschland ist als Handelsnation von Wertschöpfungsketten abhängig. Deswegen sind wir auch letztendlich abhängig von freien Seehandelswegen. Wir sind hier, um mit unseren Partnern, Freunden und Alliierten für die Sicherheit freier Seehandelswege zu sorgen.
Da hat der Admiral Axel Schulz erklärt, der leitet also diesen Flottillenverband. Der sagt, ja, das ist wie mit guten Freunden.
Nur anrufen reicht nicht, sondern man muss auch mal vor Ort da sein, zeigen, dass man gewillt ist, auch einen langen Weg in Kauf zu nehmen, um vor Ort zu sein, um seine Verbundenheit und Solidarität einfach vor Ort auszudrücken.
Oder im Blick zu behalten, was die anderen so machen. China hast du angesprochen. Welche Grenzen hat China aus Perspektive der deutschen Bundesregierung überschritten?
Da geht es besonders ums Südchinesische Meer. Das liegt mitten im Indopazifik, also zwischen Indischem Ozean und Pazifik, zwischen Vietnam, China und den Philippinen, um sich das mal so grob vorzustellen. China beansprucht fast das gesamte südchinesische Meer für sich, 80-90%, und beruft sich da auf die sogenannte Nine-Dash-Linie. Also das ist eine Linie, die im Prinzip das gesamte südchinesische Meer abdeckt.
China macht historische Ansprüche geltend, also sagt einfach, sie seien von Anfang an hier im südchinesischen Meer unterwegs gewesen. Es gibt historische Funde auf verschiedensten Inseln und anderen Erhebungen.
An Bord von dem Schiff fährt auch Stefanie Finke mit. Die ist Rechtsberaterin und fährt mit, weil diese Fahrt einfach so heikel ist, weil es so viele schwierige Momente gibt.
Deswegen sagen sie einfach, dass sie ungefähr so 80-90% des südchinesischen Meeres stehen unter chinesischer Hoheit.
Obwohl da auch andere Länder, andere Anrainerstaaten denen Gebiete gehören. Zum Beispiel eigentlich den Philippinen, Vietnam, Malaysia, Brunei oder Indonesien. Weil aber China sagt, nee, das ist eigentlich unsers, kommt es da halt immer wieder zu Zusammenstößen, zu Zwischenfällen. Besonders häufig mit den Philippinen. Da gibt es immer wieder Bilder, die da veröffentlicht werden, wo die chinesische Küstenwache philippinische Schiffe mit zum Beispiel Wasserwerfern angreift, ihnen richtig in den Kurs fährt, sie sogar in letzter Zeit auch richtig rammt. Also da sieht man wirklich dann am Ende ein Loch im Schiff der Philippinen.
Mit welchem Kalkül macht China das?
Im südchinesischen Meer geht es vor allem um Ressourcen und auch um Macht. Und bei den Ressourcen, das ist Öl, Gas und Fischbestände. Fische schwimmen eben nicht nur durchs Küstengewässer und Öl und Gas liegt auch nicht nur im Küstengewässer, sondern da lässt sich sehr, sehr viel ausbeuten in der Region, die weiter in der Mitte liegt, also weiter weg von den Küsten. Und da geht's dann eben los. Wann ist das noch nationales Territorium und gehört zum Beispiel zu Indonesien oder den Philippinen? Und wann sind das internationale Gewässer? Wann ist das hohe See? Und da haben dann nämlich die einzelnen Länder keinen Anspruch mehr.
Das ist also ein großer Streitpunkt. Aber ja auch nicht der einzige in der Region.
Einsatzsignal für die Luftwaffe. Jets des kommunistischen China nehmen Kurs auf das demokratische Taiwan. So zeigt es das chinesische Staatsfernsehen. Mehr als 120 Kampfflugzeuge an einem Tag.
Heute ist das Säbelrasseln aber doch noch ein Stück lauter geworden mit der jüngsten Militärübung Chinas. Der vierten großen innerhalb von 2 Jahren.
Taiwan zeigt sich auch heute selbstbewusst und reagiert auf das chinesische Manöver. Die Luftabwehr macht sich bereit.
Die Volksrepublik beansprucht die Insel Taiwan als ihr Territorium und die Taiwanstraße als Teil ihrer Hoheitsgewässer.
Welche Rolle spielt der Konflikt zwischen China und Taiwan für die Route der deutschen Fregatte?
Das hat auf dieser Mission eine sehr große Rolle gespielt, weil die Fregatte das erste Mal seit 22 Jahren durch die Straße von Taiwan gefahren ist. Das war also ein ganz besonderer Moment für die Fregatte und für die Besatzung, auch politisch und vielleicht auch der heikelste Moment, weil man nicht wusste, wie China darauf reagiert. Empfinden sie das als Provokation oder nehmen sie das ganz gelassen? Und es war tatsächlich auch ganz lange nicht klar, fährt die Fregatte jetzt wirklich durch die Straße von Taiwan, ja oder nein? Weil man eben nicht weiß, wie China reagiert, wenn Deutschland durch südchinesische Meer und am Ende besonders durch die Straße von Taiwan fährt. Und am Ende wurde entschieden, doch, wir fahren durch.
Und dann?
Als ich auf dem Schiff war von Jakarta nach Singapur, das ist eine nicht ganz so kritische Region, also nicht mehr das südchinesische Meer und eben auch nicht die Straße von Taiwan. Ich bin kurz danach im Prinzip zugestiegen. Und daher konnte ich mit den Menschen an Bord darüber reden, wie es eigentlich war und wie sie da das Bedrohungsszenario wahrgenommen haben.
China hat uns schon deutlich gemacht, dass wir nicht besonders willkommen sind.
Sie haben einmal rechts und links von sich chinesische Marineschiffe gesehen, die sie begleitet haben und die in hoher Zahl, eine Zahl, die sie auch da ein bisschen überrascht hat.
In der Straße von Taiwan hatten wir da noch mehr Kontakt und haben natürlich auch zumindest über Funk dann entsprechende Aufforderungen gekriegt oder Anzeigen gekriegt, dass man sich in den nationalen Gewässern bewegt und dass man die verlassen möchte.
Nationale Gewässer, das ist die chinesische Lesart. Aber diese Straße von Taiwan, was gilt denn da? Kann man da unabhängig beurteilen, wer Recht hat?
Da gibt es das UN-Seerechtsübereinkommen. China kann da keine Ansprüche geltend machen. Die Straße von Taiwan, das sind internationale Gewässer. Und genauso ist es auch beim südchinesischen Meer. Ganz große Teile davon sind internationale Gewässer, basierend auf dem UN-Seerechtsübereinkommen. Also es gibt einfach so die Rechtsprechung, dass man sagt, 200 Meilen von der Küste angesehen, das ist die ausschließliche Wirtschaftszone eines Landes. In dem kann ein Land machen, was es will und alles, was dahinter liegt, das sind dann internationale Gewässer, hohe See, da geht das nicht mehr. Also es gibt da schon klare Regeln. Und eben wenn China in diese 200 Meilen reinfährt von einem anderen Land und da zum Beispiel auch nach Öl bohrt oder eben auch fischt, dann ist es Verletzung am Ende von nationalen territorialen Gewässern eines anderen Landes. Und dagegen wehren sich die Länder dann halt auch immer wieder. So ganz kritisch ist es auch rund um die Spratly-Inseln oder die Paracel-Inseln. Vielleicht hat da der ein oder andere schon von gehört. Da haben auch mehrere Länder Anspruch drauf auf diese Inseln. Da geht es auch am Ende um Ressourcen. Und gerade auf diesen Spratly-Inseln, da hat auch China künstliche Inseln aufgeschüttet, teilweise auch mit einer Landebahn. Also das sind dann schon ja so militärische Posten.
Also es geht vor Ort um den Streit, wem wie viel vom Ozean zusteht. Und für Deutschland geht es darum, dass der Handel mit dieser Weltregion möglichst ungestört weitergehen kann. Trotzdem, warum schickt man denn dann direkt ein Kriegsschiff dahin?
Die Baden-Württemberg fährt da am Ende durch, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen zu setzen, dass sie das nicht wie China sieht. Also dass sie sagen, das sind internationale Gewässer. Wir dürfen hier durchfahren. Und Stefanie Finke, die Rechtsberaterin, hat auch erklärt, dass es einfach sehr wichtig, dass Deutschland da auch regelmäßig durchfährt. Weil sonst schleicht sich das am Ende so ein, dieses Verhalten, dass das immer jeder meidet, um nur keinen Konflikt auszulösen.
Anders geht es nicht, weil ansonsten fangen die tatsächlich, irgendwann haben sie recht oder es hat sich so eingeschliffen, dass sie das locker behaupten können und dann niemand mehr was dagegen unternehmen kann.
Ja gut, Völkergewohnheitsrecht, hat sich ja nie jemand dran gestört, das sind halt unsere Gebiete.
Und wie gehen damit andere Staaten um? Ist es jetzt nur Deutschland, die da regelmäßig langfahren?
Auch andere Länder fahren da immer mal wieder durch. Insgesamt passiert das aber schon seltener. Also am häufigsten vielleicht noch die USA und Kanada, würde ich sagen, jedes Jahr fahren die da ein-, zweimal durch. Das letzte Mal jetzt gerade im Oktober.
Mhm. Und wie reagiert China dann auf die verschiedenen Länder? Reagieren die da auch unterschiedlich oder wie ist das?
Tatsächlich unterschiedlich. Wenn die Amerikaner durch die Straße von Taiwan fahren, dann kommt es immer wieder zu aggressiverem Verhalten. Da fährt man vielleicht doch mal sich in den Kurs. Da lassen beide Seiten schon so ein bisschen die Muskeln spielen. Und China gibt da oft auch Statements raus, die ganz klar machen, dass sie das überhaupt gar nicht akzeptieren und das als aggressives Verhalten sehen und auch als Provokation. Jetzt im Fall von Deutschland war China eher zurückhaltend, hat so ein allgemeines Statement abgegeben, aber die Fregatte zum Beispiel gar nicht direkt erwähnt, wo ich sagen würde, ja, China hat da wirklich ganz bewusst auch entschieden, sich nicht provozieren zu lassen. Und ich finde, das zeigt auch gut, dass es immer darauf ankommt, welche Flagge das Schiff trägt, wie China ein bisschen das Seerecht da auch auslegt und von wem sie sich am Ende provoziert fühlen. Und das zeigt einfach, dass sie die USA da auch als die größere Bedrohung wahrnehmen. Und am Ende ist der Konflikt im südchinesischen Meer in der Region schon auch ein Konflikt oder ein Kräftemessen zwischen den USA und China, einfach diesen zwei Großmächten und diesen zwei Rivalen.
Okay, also es geht um Flagge zeigen, um Präsenz zeigen. Ich habe das Gefühl, es geht ganz viel um Zeichen setzen, ne? Um Symbolik vielleicht auch.
Das geht es tatsächlich. Also Deutschland betont immer wieder, wir sind da, um Zeichen zu setzen, einmal schon auch an China am Ende. Das sagen sie jetzt eher nicht so, aber vor allem, dass sie Zeichen setzen an ihre Partner und denen das Zeichen geben, wir sind da, auch trotz Ukraine-Kriegs. Diese Region ist uns einfach unglaublich wichtig. Und da sagen sie auch immer wieder, ein Schiff ist sowas wie ein Botschafter, der da auch unterwegs ist. Sozusagen ein fahrender Diplomat, weil es kommt ja auf dieser Reise zu Übungen mit den unterschiedlichsten Ländern. Man besucht unterschiedliche Häfen, tauscht sich da aus. Und Deutschland wird in der Region auch so als Vertreter der EU wahrgenommen. Also wirklich als stellvertretend für die Europäische Union.
Über diese Symbolik hinaus kommt es vor Ort immer wieder schon zu handfesten Konflikten, hast du eben gesagt. Wie schätzt du das ein? Steht da demnächst eine Eskalation bevor?
Das Eskalierendste, würde ich sagen, passiert bisher wirklich zwischen den Philippinen und China, wo sich wirklich Schiffe richtig rammen, wo es wirklich zu Verletzungen auch kommt von Menschen an Bord, seien es Fischer oder tatsächlich auch Soldaten. Ein Fall, den ich spannend finde, der war 2020 zwischen Malaysia und China, weil Malaysia bohrt danach Öl am Rand ihrer Wirtschaftszone und das findet China eben gar nicht gut. Es geht einfach da um Ressourcen, um Öl, Gas, am Ende sehr viel Geld. Und China hat da Malaysia immer wieder wirklich bedrängt, hat versucht, sie da ja wegzuschicken, einzuschüchtern. Und da sind ganz schnell Schiffe der USA und Australiens zu Hilfe geeilt. Und da hat Malaysia ganz klar gesagt, wenn ihr hier unterwegs seid mit euren Schiffen, liebe USA, liebes Australien, das könnte halt auch eher eine eskalierende Wirkung haben. Und daran haben mehrere Länder in Südostasien, in der Region im Indopazifik eben auch kein Interesse. Weil sie haben ein Interesse an guten Beziehungen sowohl mit China als auch mit den USA. Nach dieser Botschaft Malaysias sind tatsächlich die Schiffe der USA und Australien dann wieder umgedreht. Das ist natürlich schon irgendwie auch eine Blöße oder eine Schlappe dann für die USA, die eigentlich so heroisch zur Hilfe eilen wollten und dann merken, na, unsere Hilfe ist aber gar nicht so gewünscht.
Also wollen die Länder vor Ort gar nicht, dass der Westen, in Anführungszeichen, also die USA oder Deutschland da intervenieren? Ist das gar nicht erwünscht?
Es kommt sehr auf die Länder an, aber ja, nicht alle Länder wollen unbedingt da westliche militärische Präsenz. Da darf Deutschland sich auch, würde ich sagen, nicht überschätzen, dass jeder da sofort jubelt, weil die Interessen der Staaten in der Region wirklich eher eine Deeskalation ist. Und die südostasiatische Außenpolitik, die ist sehr darauf geprägt, ja, wir wollen Freunde, Partner mit allen sein, sowohl mit den Amerikanern als auch mit den Chinesen. Sozusagen, sie wollen das Beste aus beiden Welten. Und das ist natürlich gerade in diesen Konfliktfällen da immer wieder ein ziemlicher Balanceakt.
Aber da kann man sich ja schon fragen, wenn das vor Ort teilweise nicht mal erwünscht ist. Also warum entscheidet sich Deutschland dann für diese aufwendige Militärmission? Warum schickt Deutschland ein Kriegsschiff weit entfernt in den Indopazifik und hält es dafür nötig, unbedingt da langfahren zu dürfen?
Auf der einen Seite, weil einige Länder wie zum Beispiel die Philippinen, Japan, Südkorea, auch Singapur, die begrüßen das deutsche Kriegsschiff sehr. Auch die anderen Länder lassen ja die Fregatte bei sich im Hafen vor Ort ankern, machen Übungen gemeinsam. Also man kommt sich da schon näher. Am Ende sind es aber vor allem Deutschlands ganz eigene Interessen. Und das sind am Ende vor allem wirtschaftliche Interessen. Da hängen wahnsinnig viele Jobs in Deutschland dran an diesem Handel. Am Ende geht es da um Verfügbarkeit von Produkten bei uns in Deutschland und auch wirklich um Deutschlands Wohlstand am Ende. Ein Drittel des weltweiten Rohöls, der Exporte, der fließt dadurch durch den Indopazifik. Ganz viel Pharmazeutika, die zu uns nach Deutschland kommen, Antibiotika zum Beispiel, die kommen aus der Ecke. Oder Halbleiter kommen ganz viel, die wir brauchen für E-Autos, Handys, Elektronik, ne? Laptops, Computerzubehör. Das kommt ganz viel aus dieser Region rund um den Indopazifik.
Es gibt nicht nur die Möglichkeit von einer Seeblockade, also dass da keine Schiffe mehr durchfahren können oder dürfen, sondern von einem möglichen Krieg, einer Eskalation in der Region. Was hieße das für Deutschland?
Das wäre ja dann ein Szenario, wenn wirklich China Taiwan angreifen würde. Wobei es da auch ganz unterschiedliche Einschätzungen gibt. Passiert das oder wann passiert das? Aber nehmen wir mal an, es würde passieren. Und da wäre am Ende die Frage, was macht Deutschland? Wie reagiert Deutschland da? Ich denke, dass Deutschland sich da erstmal eher ein bisschen zurückhaltend reagieren würde, erstmal da außen vor wäre. Aber wenn es dazu eine Aufforderung zum Beispiel von den USA kommen würde, wäre die Frage, beteiligt sich Deutschland dann und in welcher Form? Aber dazu muss man wissen, Deutschland hat nur noch knapp 50 Marineschiffe. Da wurde in der Vergangenheit ziemlich gespart, weil man auch gesagt hat, braucht man ja nicht mehr. Und die Chinesen zum Beispiel haben aber 350 Marineschiffe. Die haben halt ganz stark aufgerüstet in letzter Zeit und sind daher einfach vielen anderen Ländern militärisch komplett überlegen. Deutschland hat natürlich da immer Angst, wenn sie China da zu sehr provozieren, dass das Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen haben kann, am Ende auf die Wirtschaft. Da ist Deutschland einfach sehr abhängig von China. Und trotz allen De-Riskings, also sich neue Partner suchen, Produktion woanders aufbauen, wir bleiben einfach auch derzeit abhängig von China. Von daher ist es mit einem gewissen Risiko für Deutschland verbunden, aber in diesem Fall haben sie sich eben entschieden, trotzdem dieses Zeichen zu setzen und da durchzufahren.
Und Jennifer, jetzt nach deiner Recherche und nachdem du ja mit auf diesem Schiff warst, was würdest du denn sagen, was hat diese Mission und auch die Durchfahrt durch diese Straße von Taiwan jetzt gebracht?
Vor allem die Fahrt durch die Straße von Taiwan war einfach ein wichtiges Zeichen auch Richtung China, dass Deutschland die chinesischen Gebietsansprüche da nicht akzeptiert. Auch die Fahrt durch südchinesische Meer. Gleichzeitig aber auch an die Partner in Südostasien, an die Länder, an die Philippinen, Vietnam, aber auch Japan und Südkorea, dass sie da Präsenz zeigen. Und es gibt auch jetzt schon Zeichen, dass es weitergehen soll, also dass diese Indopazifik-Mission nicht die letzte gewesen sein soll. Vielleicht wird sich also eine Fregatte in 2 Jahren wieder auf den Weg machen. Wann, das ist noch nicht ganz klar, aber es wird wieder passieren. Und ich denke, wichtig wäre dann auch, ob sie wieder durch die Straße von Taiwan fahren. Weil wie die Rechtsberaterin gesagt hat, es ist ja wichtig, dass das auch regelmäßig passiert, damit da eben kein Gewohnheitsrecht entsteht. Und am Ende ist das in deutschem Interesse. Diese Region ist so wichtig für Deutschland. Sie wird auch immer wichtiger. Daher gehe ich davon aus, dass sie da auch weiter wirklich, wie Sie sagen, Flagge zeigen.
Jennifer, vielen Dank dir.
Herzlichen Dank dir. Viele Grüße aus Singapur.
Jennifer Johnston aus dem ARD-Studio Singapur ist 4 Tage lang auf einem deutschen Kriegsschiff mitgefahren in der sehr konfliktgeladenen Region im Indopazifik. Dazu gibt es auch eine Weltspiegel-Reportage, die verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Eva Erhardt, Alexander Gerhardt, Christoph van der Werf, Laura Picerno und Christine Frey. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Tschüss!